Ja, hallo und moin. Schön, dass ihr gekommen seid, um mit uns zu diskutieren, um die Bedeutung der Streichung der Schuldenbremse für ein demokratisches, für ein lebendiges und für ein solidarisches Gemeinwesen. Mein Name ist Annika und ich bin aktiv beim Volksentscheid Schuldenbremse streichen und mir wurde gesagt, dass ich euch darauf hinweisen soll, dass diese Veranstaltung gestreamt und aufgezeichnet wird. Ihr habt bestimmt mitbekommen, dass ein breites Bündnis aus Studierenden der Hamburger Universitäten, aus progressiven Jugendorganisationen und Parteien, aus der Friedens- und Antifa-Bewegung und aus den Gewerkschaften sich zusammengefunden hat, um die Schuldenbremse und die Ideologie dahinter aus den Köpfen und allen Gesetzbüchern zu streichen. Dazu haben vergangenen Sommer über 13.000 Hamburgerinnen und Hamburger die Volksinitiative unterschrieben, viele von euch hoffentlich auch. Im Moment ist es so, dass wir in die nächste Stufe gehen wollen, nämlich die des Volksentscheides. Aktuell verklagt uns der rot-grüne Senat als, wenn man so will, letzte hilflose Reaktion gegen diese neue Qualität des solidarischen Zusammenwirkens für eben eine bessere Gesellschaft für die Ausfinanzierung der öffentlichen Hand entgegenzuwirken. Und ich hatte das gerade schon gesagt, wir haben uns vorgenommen, dass wir vielleicht heute miteinander diskutieren, wollen aber erstmal mit einer kleinen Performance starten. Dazu muss ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen, außer euch kurz unseren Kommilitonen Tobi vorzustellen, der sitzt hier vorne. Tobi studiert an der Uni Hamburg Volkswirtschaftslehre und hat jetzt gleich eine Vorlesung bei Professor K. Das ist Professor K., seines Zeichens ein hochgeschätzter VWL-Professor. Hochgeschätzt ist er bei der Immobilien- und Bankenlobby, bei der Bundesregierung, wo er als Berater fungiert und auch bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Viel Spaß erstmal damit.
Hallo? Okay. Das war nur ein Test. Jetzt geht's los. Ja, herzlich willkommen zur Einführungsveranstaltung Volkswirtschaftslehre oder wie ich auch immer ganz gerne sage, eine Einführung in die Wissenschaft knapper Güter und üppiger Märkte. Aus aktuellem Anlass möchte ich die Vorlesung mit einem kurzen Exkurs über ein tagespolitisches Thema beginnen. Wie Sie ja alle wissen, machen wir hier in der Wirtschaftswissenschaft keine Politik. Jedoch möchte ich einige ökonomische Argumente kommentieren, die im aktuellen gesellschaftlichen Diskurs um die sogenannte Austeritätspolitik und die Abschaffung der Schuldenbremse kursieren. Daher dachte ich, dass wir, also natürlich ich, zu Beginn der Vorlesung noch einmal einige Fakten zu dem Thema vorstelle und wir erst danach mit unserem eigentlichen Thema der letzten Stunde weitermachen. Und zwar hätten wir da markträumende Preise, produktive Konkurrenz und Mechanismen zum Ausgleich des Angebots und der Nachfrage nach Äpfel und Bananen. So, hier in dieser Broschüre dreht sich alles um den Staat als großen Wohltäter im Dienste des Gemeinwohls. Wie ich Ihnen in dieser Vorlesung schon mehrmals lückenlos mathematisch bewiesen habe, ist der Staat als Akteur eindeutig der schlechtere und ineffizientere Manager und darf nur im Notfall in den Markt eingreifen. Private können es einfach besser. Ja, bitte?
Aber Herr Professor, in Ihren mathematischen Modellen mag das ja alles hübsch ausschauen. Aber schauen wir uns doch die Realität an. Wir brauchen den Staat mehr denn je, um uns vor der Marktwirtschaft zu schützen. Finanzkrise, Klimakrise, enorme Vermögenskonzentrationen. Der Staat muss wieder eine gestalterische Rolle einnehmen und eine demokratische und nachhaltige Entwicklung fördern. Und dafür brauchen wir Staatsausgaben.
Ja, das ist ja alles schön und gut. Aber Schulden sind trotzdem nicht im geringsten entwicklungsfördernd. Staatliche Schulden sind schlecht, weil wir als Volkswirtschaft erst einmal, und vielleicht erinnern Sie sich da an eine der vergangenen Vorlesungen, als Volkswirtschaft brauchen wir erst einmal Ersparnisse. Erst die Ersparnisse der einzelnen privaten Akteure bilden dann die Grundlage für Kreditvergabe und somit Investitionen. So funktioniert Marktwirtschaft. Ja, bitte?
Dann lesen Sie doch mal Keynes oder Minsky. Schon die haben gewusst, dass für Investitionen keine Ersparnisse nötig sind, sondern dass Geld in einer Marktwirtschaft einfach von Banken geschöpft wird. Und wenn wir uns mal die Schuldenmechanik nach Stützel anschauen, da wird klar, dass es einen Schuldner geben muss, um Geldersparnisse aufzubauen. Wenn der Staat sich verschuldet, steigen die Ersparnisse. Und eine Schuldenbremse ist deswegen eine Investitionsbremse.
Ja, mit diesen Themen beschäftigen wir uns hier nicht. Da können Sie vielleicht rübergehen zu den Verrückten in der HWP, wenn das einigen noch was sagt. Da kriege ich immer Schmerzen im Bauch, wenn ich das sage. Wir machen hier moderne VWL. Zu diesen veralteten Theorien habe ich Ihnen ja ein Handout online hochgeladen. Damit können Sie sich gerne zu Hause beschäftigen. Manchmal lese ich vielleicht auch heimlich Keynes zu Hause oder sogar Marx, wer weiß. Und zum angesprochenen Thema. Die berühmte Studie Growth in the Depth of Time von Reinhard und Rogoff, meinen sehr geschätzten Kollegen, aus dem Jahr 2010, hat empirisch eindeutig nachgewiesen, dass ein Schuldenstand von mehr als 90% des Bruttoinlandsprodukts zwangsläufig entwicklungsschädigend ist. Man kann auf lange Sicht nicht mehr ausgeben, als man einnimmt. Das ist doch ganz logisch. Wenn wir heute Schulden machen, müssen die zukünftigen Generationen dafür zahlen. Wo ist da die Generationengerechtigkeit? Bitte?
Meinen Sie mit Rogoff den ehemaligen Chefökonom des Internationalen Währungsfonds? Der hat sich in seiner Studie arg verrechnet. Und Länder, die trotz hoher Schulden kräftig wuchsen, einfach ausgeklammert. Schauen Sie sich doch zum Beispiel mal Japan an. Mit einer Schuldenquote von 240%, da kommt es nicht zu einem Staatsbankrott oder einem Wachstumseinbruch. Auch hier muss ich widersprechen. Ein Staat ist kein Unternehmen. Ein Staat kann über sehr lange Zeit planen. Staatliche Investitionen fördern die wirtschaftliche Entwicklung und generieren auch wieder neue Steuereinnahmen. Und zur Generationengerechtigkeit. Die Nettoinvestitionen der Kommunen sind seit Anfang der 2000er negativ. Wenn jetzt nicht massiv in die Infrastruktur und in den öffentlichen Sektor investiert wird, dann müssen die zukünftigen Generationen mit maroden Bauten und unbezahlbarem Wohnraum dafür herhalten.
Ja, Ihre ganzen Argumente sind doch überhaupt gar nicht gesichert. Was aber gesichert ist, ist der Umstand, dass staatliche Investitionen die private Investitionstätigkeit verdrängen. Das nennt sich Crowding Out Effect. Und am Ende des Tages haben wir aggregiert weniger Investitionen, weil der Staat durch übermäßige Aktivität die Kreditnachfrage und damit die Zinsen in die Höhe schnellen lässt. Zu solchen Konditionen wird dann kein einziger Privater mehr kreditfinanziert Investitionen tätigen wollen.
Ja. Der sogenannte Crowding-Out-Effekt wurde schon im letzten Jahrhundert widerlegt. Auch hier ist das Gegenteil der Fall. Eine gestaltende staatliche Wirtschaftspolitik mit klaren Zielvorgaben kann zu einem Crowding-In-Effekt führen, sodass auch andere wirtschaftliche Akteure diese Ziele übernehmen. Auch hier in dieser Vorlesung sollten wir uns mal darüber unterhalten, was die Aufgabe der Ökonomie ist und wie sie den Menschen dienen kann.
Wenn ich das höre, also darüber können sich die Soziologen streiten. Bei uns geht es hier um knallharte Fakten und Effizienz. Und was ist denn Ihre Alternative? Sollen wir hier etwa hemmungslos Schulden machen, die Zentralbank grenzenlos Geld drucken lassen und einfach alles finanzieren, was sich so die Leute irgendwo wünschen?
Ja!
Ich sag Ihnen was. Dann kriegen wir wieder eine galoppierende Inflation und blockierenden Staatshaushalt durch massive Zinszahlungen.
Haben Sie denn noch nichts von der Modern Money Theory gehört? Stephanie Kelton, eine US-Ökonomin und Beraterin von Bernie Sanders und AOC, sagt dazu, dass in Staaten mit eigener Währung die Regierung den Rentnern so viel zahlen kann, wie sie will, denn sie hat ja das Monopol, das Geld zu schöpfen. Sie kann auch so viele Straßen sanieren und so viele Kindertagesstätten bauen, wie sie will. Inflation entsteht nur, wenn die Wirtschaft nicht innovativ und nicht produktiv genug ist, um all diese Wünsche zu erfüllen. Da geht es aber ums reale Leben. Und genau daran sieht man doch, dass die VWL viel mehr Möglichkeiten und Ansätze bietet, als das, was Sie uns hier predigen. Und da fragen wir uns, was ist eigentlich der Grund, dass diese Theorien in der aktuellen VWL nicht vorkommen?
Oh, ich sehe gerade, die Zeit ist um. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, vielen Dank. Das war nun soweit unser erster Part. Und wir wollten mit dieser kurzen szenischen Darstellung eine typische Situation simulieren, die in der Leit- bzw. Leitwissenschaft VWL und auch in der öffentlichen Diskussion um Austerität aktuell sehr üblich ist. Mit scheinbar objektiven Fakten wird aus einseitiger Interessenslage heraus Wirtschaftspolitik für die wenigen gemacht. Die destruktive und zerstörerische Dominanz der Neoklassik als wirtschaftstheoretische Grundlage neoliberaler Politik prägt dabei zentral die Forschung und Lehre. Dies führt zu einer totalen Einführung wissenschaftlich-ökonomischen Denkens und inszeniert Kontroverses als scheinbaren Sachzwang. So werden auch Staatsschulden in der alltäglichen Lehre als eine wachstumshemmende, entwicklungsschädliche oder schlicht nicht vorkommende volkswirtschaftliche Größe dargestellt. Und daraus abgeleitet wird uns eine politische Legitimation der Schuldenbremse als Beschreibung der Wirklichkeit und wissenschaftlich nachgewiesene Theorie präsentiert. Sparsamkeit sei eine Tugend und Staatsschulden seien etwas Schlechtes. In Ewigkeit. Amen. Dagegen sagen wir kritische, plurale ÖkonomInnen und wir vom Volksentscheid international solidarisch Schluss mit Austerität. Die Dominanz der Neoklassik und darauf fußende neoliberale Politik verklären den Blick aufs Wesentliche. Denn spärliche staatliche Sparpolitik ist aktuell eher ein Hemmnis und die Abschaffung der Schuldenbremse ist daher eine ökonomische Tugend und dringende Notwendigkeit. Wir wollen das anhand drei kurzer Argumente aus spezifisch volkswirtschaftlicher Perspektive nochmal genauer erläutern. Ja, erstens, die Abschaffung der Schuldenbremse ist eine ökonomische Tugend, weil grundsätzlich jedem Vermögen irgendwo Schulden gegenüberstehen. Es gibt so viel Geld, wie es Schulden gibt. Wir befinden uns in Deutschland in einer Situation, in der sowohl Haushalte als auch Unternehmen und der Staat Nettovermögen aufbauen, somit also sparen. Die Rolle des Schuldners in diesem Nullsummenspiel übernimmt seit Jahren schon das Ausland für Deutschland. Durch Lohndumping, Prekarisierung und Steuersenkungen, hier Stichwort innere Abwertung, wurde das hiesige Wachstum auf Kosten der ausländischen Handelspartner durchgesetzt, was man an der deutschen Handelsbilanz ganz gut ablesen kann. Wachstum für die wenigen, Schaffung prekärer Beschäftigung und Export von Arbeitslosigkeit zu unseren europäischen Nachbarn, ideologisch legitimiert durch die Agenda 2010, Fiskalpakt und eben auch durch die Schuldenbremse. Das ist aktuell Programm. Zweiter Punkt. Die Abschaffung der Schuldenbremse ist deshalb eine ökonomische Tugend, nicht nur aus handels- und friedenspolitischer Sicht. Die notwendigen staatlichen Investitionen und Lohnerhöhungen gleichen nicht nur die unfaire Handelsbilanz aus, sie würden auch einen dringend notwendigen Bedarf decken. Auf Grundlage der neuesten Veröffentlichung, beziehungsweise jetzt auch schon wieder ein Jahr alt, aber auf der neuesten Veröffentlichung des Städte- und Gemeindebundes aus dem Jahr 2019, hat sich der Investitionsstau in den Städten und Kommunen auf nunmehr 159 Milliarden Euro summiert. Und das beziffert nur die Wiederherstellung des Notwendigen an Infrastruktur und lange nicht das gesellschaftlich Wünschenswerte. Nur mal zur Verdeutlichung, wenn wir jedes Jahr in dem Umfang neue Schulden aufnehmen würden, in dem das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, wächst, können wir rein monetär diesen Investitionsstau in 3 Jahren beheben. Die Lohnabhängigen haben letztes Jahr 1,5% des Bruttoinlandsprodukts an Wachstum erarbeitet. Wenn wir uns auch nur in diesem Maße neu verschulden würden, also die Schuldenstandsquote ja, damit um keinen Punkt weiter steigen lassen würden, ständen uns allein in diesem Jahr 50 Milliarden Euro für Mehrausgaben zur Verfügung, um die wir dann öffentlich streiten können. Naheliegend sind ausreichende Förderungen des sozialen und kulturschaffenden Bereichs statt jetzt ganz aktuell Blinderrettung von Luftfahrtunternehmen beispielsweise. Zu guter Letzt, und das ist Punkt 3, ist der Staat auch in den aktuellen Verhältnissen in der Rolle Verantwortung zu übernehmen, den öffentlichen Sektor als Vorbild und Leitsektor zu gestalten. Und das bedeutet dann auskömmliche Löhne, kürzere Arbeitszeit, sinnvolle, kooperativ organisierte Arbeit und eine aktive Wirtschaftspolitik mit mutigen Zielen durchsetzen. So wird die öffentliche Hand zum demokratischen Pionier für eine grundlegend bessere Gesellschaft, statt schlichtweg zum Nachtwächter degradiert zu sein. Und Nachtwächter war nochmal ein kleiner VWL-Insider.
Ja, was wollen wir damit deutlich machen? Wir wollen damit deutlich machen, wie vordringlich die Abschaffung der Schuldenbremse aus der Perspektive kritischer Volkswirtschaftslehre ist. Im Kampf um die Beendigung dieser beschriebenen Hegemonie der Neoklassik und der Austeritätsideologie aus den Köpfen der Menschen, die ist von großer Bedeutung, also dafür ist es von großer Bedeutung, die Debatte um eine humane Volkswirtschaft überall zu führen. Drei Punkte dazu, was wir meinen, worauf es ankommt. Wir müssen uns neu bewusst machen, wie sinnvoll es ist, viel mehr über Verteilung und Vermögensentwicklung öffentlich zu streiten. Weil die ideologischen Wolkenkuckucksheime der Verteidiger des verdrehten Lebens am konkreten Leben zerbrechen. Wir müssen uns bewusst machen, welch immenser Reichtum in diesem Land erwirtschaftet wird. Er provoziert Fragen. Er provoziert die Frage, wer diesen Reichtum provoziert und wer ihn sich aneignet. Und wir müssen uns bewusst machen, wie vernachlässigbar gering die öffentlichen Schulden im Vergleich zum vorhandenen Vermögen der superreichen Großbanken und Großkonzerne sind, was im Wesentlichen rumliegt und nicht investiert wird und unproduktiv ist. Aus Perspektive pluraler kritischer Ökonomik ist die Abschaffung der Schuldenbremse gerade aus den Köpfen der Menschen ein zentraler Baustein zur Beendigung der Austeritätspolitik. Für diese Beendigung ist dringend auch die zerstörerische Dominanz der Neoklassik zu brechen. Wir müssen dafür den kritischen Diskurs um die ökonomische, um die sozialökonomische Krisendeutung und Einschätzung suchen und fordern an den Hochschulen und überall. Wenn ihr Lust habt, das zu tun, gibt es das Netzwerk Plurale Ökonomik auch in Hamburg. Unsere Mitstreiterinnen der Pluralen Ökonomik haben dieses Streitgespräch, das ihr gerade gehört habt, konzipiert und arbeiten zu Themen der alternativen Wirtschaftspolitik. Dabei geht es nicht nur darum, den theoretischen Diskurs zu pluralisieren, so rein um der Pluralität willen. Stattdessen geht es um die Auseinandersetzung mit den Theorien, die uns Antworten auf reale, drängende Probleme geben, wie die Beendigung der Austeritätspolitik. Diese Abkehr von der Ideologie der Schuldenbremse ist als ganz zentrale Antwort auf die aktuelle Krise, die menschengemacht als Wirtschaftskrise 2019 begann, man könnte auch sagen spätestens 2008, und bei weitem keine Naturkatastrophe ist.
Ja, ich glaube, eins wurde deutlich, die Streichung der Schuldenbremse aus der ökonomischen Perspektive ist ein ganz zentrales Element dafür, dass die Allgemeinwohlentwicklung, dass die Ausfinanzierung und damit die Entwicklung unserer Gesellschaft zum Positiven entwickelt wird und wir uns der Austeritätspolitik als Geißel unserer Entwicklung endlich stellen können. Austerität heißt übrigens Entbehrung, das kurz am Rande. Wir vom Volksentscheid Schuldenbremse streichen und von der Kampagne International solidarisch, Schluss mit Austerität, die dahinter steht, streiten aber für einen ganz grundsätzlichen sozialpolitischen und gesellschaftspolitischen Paradigmenwechsel. Dazu machen wir unterschiedliche Diskussionsveranstaltungen, beispielsweise in dem kommenden Monat am 12.09. in den Bücherhallen einen Ratschlag zur Bedeutung der öffentlichen Kultureinrichtungen um 18 Uhr, wo wir diskutieren wollen, welche Bedeutung eben jene Einrichtungen dafür haben, dass sich unsere Gesellschaft emanzipatorisch progressiv entwickelt und wie wir auch zu einer neuen Qualität in dieser Frage kommen können. Außerdem, das sei an dieser Stelle vielleicht auch schon mal gesagt, veranstalten wir jeden zweiten Mittwoch auf dem Campus der Universität Hamburg unser Kino gegen Austerität. Da gucken und diskutieren wir gemeinsam Filme, die sich mit unterschiedlichen Facetten von sozialen Bewegungen, Anti-Austerity-Protesten und emanzipatorischen Kämpfen beschäftigen, um eben auch für unsere Auseinandersetzung heute zu lernen. Ja, was wir aber auch machen, ist selbstverständlich diskutieren, wie genau hier an Infotischen, überall in der Stadt, ob in der Osterstraße, in der Lenzsiedlung, im Ostdorfer Born, auf St. Pauli, in Lurup oder auch eben hier im Gängeviertel, um eben mit unseren Mitstreiterinnen und Mitstreitern zu besprechen, wie wir gemeinsam die Streichung der Schuldenbremse und der Ideologie dort hinter aus den Köpfen streichen können. Ich habe gesagt, wir haben auch einen Infotisch hier im Gängeviertel. Ich sehe schon, dass Sina und Andreas an einem Infotisch stehen und ich habe die Vermutung, dass Alex vielleicht gleich hier spazieren geht und ein, zwei Fragen an Sina und an Andreas hat. Ich will euch ermutigen, dass ihr euch gleich auch einmischt in die Diskussion, die entstehen wird in dem zweiten Teil unserer Performance, sodass wir eben alle miteinander auch ins Gespräch kommen können.
Die Bankenkrise hat uns alarmiert. Hey, Mit Schuldenbremse wurde reagiert. Hey, Milliarden von den Staaten abkassiert. Hey, damit der Währungszerfall verhindert wird. Nun rettet alle Banken Geld, weil sonst der Euro fällt, haben uns Politiker erzählt. Mit Schuldenbremse Staatsrettung fürs Geld. Hey, damit der Welt der Geldwert nicht zerfällt. Hey, der Schuldenschirm Banken wird perfekt. Hey, auch Spekulanzverluste sind gedeckt. Hey, wir zahlen Milliarden Steuergeld, damit die Bankenwelt ihr Finanzsystem erhält. Die Schuldenkrise ist noch nicht vorbei. Hey, denn Spekulanten lockt Gewinn dabei. Hey, wird Spekulantengier nicht bald geblockt? Hey, dann ist unser Sozialstaat schnell verzockt. Demokratie braucht unseren Schutz gegen den Eigennutz des Globalkapitals. Wir retten endlich unsere Welt, weil sonst zusammenfällt, was wirklich für uns zählt. Wir retten endlich unsere Welt, weil sonst zusammenfällt, was wirklich für uns zählt.
Sehr gut, Andreas. Nächstes Mal singe ich auch wieder mit.
Okay, gut. Wir üben das mal.
Wir üben das mal vielleicht. Moin.
Moin. Das klingt ja alles sehr interessant und ich habe auch echt Interesse. Aber gerade in dieser Krise frage ich mich ja nicht, ob wir da nicht ganz andere Probleme haben. Ich meine, die Krise konnte ja keiner sehen und jetzt müssen wir ja, uns um die Krise kümmern.
Ja, ich sehe das nicht so. Also ich meine, dass wir gerade durch die Corona-Pandemie, die du garantiert ansprichst, sozusagen eine Fortführung und eine Zuspitzung der Krise haben, die es auch vorher schon gab. Also quasi Corona als Brennglas, weil wir auch vorher schon eine massive Wirtschaftskrise hatten. Wir hatten auch vorher schon eine massive Kürzung im Gesundheitswesen der Krankenhäuser und vor allem auch eine Logik des Profits, also dass es nicht um den Menschen und die Heilung geht, sondern um den Profit. Und die Ökonomisierung und Privatisierung eigentlich aller öffentlicher Bereiche. Und auch die, ein kleiner Aspekt noch, die reaktionären Krisenfolgen sind auch nochmal verschärft worden. Da nur als Beispiel, also weiß ich nicht, Erziehung und Bildung zum Beispiel durch die ganze Vereinzelung und Isolation, alle Schulen waren geschlossen, die Unis auch nach wie vor größtenteils, wurde sozusagen zurück in die Familie, zurück in die, zu den Eltern, die sozusagen zuständig waren, den Kids einen sorgfältigen Umgang miteinander beizubringen. Auch das Profitprinzip der Krankenhäuser wurde verschärft. Aktuell habe ich gelesen, 140 Gruppen forschen gerade gegeneinander, um Impfstoff zu finden. Und wenn man das international solidarisch machen würde, dann würde man zusammen forschen, würde da sicherlich auch Zeit sparen. Und was mich aber am meisten geärgert hat, ist, dass der Solidaritätsbegriff so verhunzt wurde, mit dem solidarisch ist, wenn wir jetzt alleine zu Hause auf dem Sofa hängen und Leuten Essen bringen, was nicht verkehrt ist. Aber um das Profitprinzip zu verhindern, zu verhindern und zu verändern, braucht es ja wirkliche Solidarität. Und ich meine, da sind wir also gleich wie vorher, nur zugespitzter. Aber du wolltest auch was sagen.
Nee, gut. Also mein Gedanke dazu ist nur, dass mit der Corona-Krise kein Umdenken der Politik erfolgt. Der Hamburger Senat beabsichtigt, umso schärfer anschließend staatliche Leistungen zurückzufahren und weiter zu privatisieren. Und das ist das Entscheidende. Wir haben verschiedene Krisen erlebt und immer ist nach diesen Krisen eben halt eine weitere Einschränkung der Daseinsvorsorge passiert. Und die Daseinsvorsorge ist eben einfach wichtig, weil das sind staatliche Leistungen, die dafür da sind, dass wir eine lebenswerte Umwelt haben. Und dass die Wirtschaft auch für alle nutzbringend funktioniert.
Okay, ja, das verstehe ich. Aber müssen wir uns nicht trotzdem eher so um konkrete Probleme kümmern, um gute Schulen, gute Klimapolitik oder um gute Wohnungen?
Also ich meine nicht, dass wir das gegeneinander ausspielen sollten, sondern das ist sozusagen ein großer Konflikt und Also die Schuldenbremse spielt die Bereiche, die öffentlichen Bereiche gegeneinander aus oder die Politik, die damit zusammenhängt. Nämlich in dem Sinne, dass die Schuldenbremse auch wunderbar mit einer Wettbewerbs- und Konkurrenzorientierung passt und weiß nicht, die freien Träger zum Beispiel miteinander konkurrieren müssen, um zu wenig Geld zu bekommen. Und also die Schuldenbremse und die Politik macht genau dieses Teile- und Herrsche-Ding. Und ich meine, das müssen wir überwinden, weil es der gleiche Konflikt ist. Und dafür braucht es eine Bündnisorientierung, wo wir eine gemeinsame, konkret progressive Perspektive entwickeln, streitbar entwickeln. Und ja, weil wenn es bezahlbaren Wohnraum gibt, dann braucht es ja immer noch auch inklusive, auf egalitäre Persönlichkeitsentwicklung ausgerichtete Schulen. Und ja, die soziale Infrastruktur steht uns allen zu. Und wir schaffen sie ja auch tagtäglich mit unserer Arbeit. Also es gibt diesen Reichtum, der allen Bereichen gleichermaßen ausreichend Finanzierung geben könnte.
Genau. Also Mensch und Natur sollen stärker profitieren. Und der gesellschaftlich erarbeitete Gewinn muss gerechter und sinnvoller verteilt werden. Und da sind gerade die produktiv Schaffenden diejenigen, die Experten sind, das Geld sinnvoll zu verteilen. Und nicht die Privatisierung von Vermögen die Lösung für die Gesellschaft.
Okay, aber hat sich das Thema nicht jetzt, also die Schuldenbremse, ist sie nicht jetzt generell abgeschafft? Ich meine, es wurde ja ein Rieseninvestitionspaket durch Scholz erlassen und...
Ja, also es mag sein, dass sie ausgesetzt wurde, aber das heißt nicht, dass die Logik sich verändert hat. Also ich finde, dadurch wird erstmal deutlich, dass sozusagen pressierende Notstände, die auch schlecht sind für die herrschende Ordnung aus Sicht der herrschenden Politik, also nicht ohne solche Investitionen gelöst werden können, aber die aufgehoben ist sie damit nicht, weil die Logik bleibt die gleiche. Also wenn wir da sozusagen nicht weiter aktiv sind und die überwinden, denke ich schon, dass sozusagen wenn die größte Not sozusagen gelindert ist, es eher dazu kommt, dass der Gürtel noch enger geschnallt werden soll. Und wer bezahlt das dann? Die 99%, also wir, die Allgemeinheit, für die sozusagen Mehrausgaben, die es in der Zeit gab.
Ja, genau. Also wir wollen natürlich mehr als nur die Abmilderung von negativen Folgen für die Wirtschaft, die im Moment durch diese Maßnahmen bezweckt werden, sondern wir wollen auch Investitionen für die Zukunft, damit die gesellschaftliche Entwicklung sich auch für alle weiterentwickelt. Und dazu gehört einfach auch gewerkschaftlich gesehen, dass es gute Arbeit, gute Löhne, gerechte Löhne auch zum Beispiel im Pflege- und Sozialdiensten gibt und nicht nur solche Nebelkerzen wie diese Einmalzahlungen, die dann an irgendwelche Pflegekräfte gegeben werden. Die verdienen weiter sehr wenig und das muss geändert werden.
Ja, das klingt alles sehr gut, aber irgendwie, es muss doch noch irgendwie, also wenn die Schuldenbremse weg ist, ist ja noch nicht automatisch das Geld in den richtigen Bereichen. Ich meine, man hätte jahrelang schon viel mehr investieren können in sozialen Wohnungsbau zum Beispiel.
Ja, damit hast du recht und es ist auch nicht einfach nur ein formaler Akt. Also ich meine, auch wenn wir die Schuldenbremse einfach formal weghaben, haben wir auch noch nicht die große Revolution. Aber ich sehe sozusagen in dem Prozess des Schuldenbremse-Wegkämpfens einen großen kollektiven Bildungsprozess, was ja mit uns allen was macht. Also wenn wir die Kampagne machen, gehen wir durch die Stadt und führen über 10.000 Gespräche und das sind sozusagen, das sind Streit, zum Teil auch Streitgespräche in dieser Stadt, was ja mit uns allen sozusagen was macht, mit unserer Haltung. Und wenn es gelingt, dass wir diese Verzichtslogik nicht mehr ernst nehmen und dieses Kleinhalten und wir sind schuldig und wir haben über unseren Verhältnissen gelebt und so weiter, dann denke ich, sind wir nicht mehr aufzuhalten und sind ganz anders offensiv und handlungsfähig.
Genau. Wir müssen gemeinsam dagegen angehen und wir müssen uns wehren und aktiv sein und müssen diesen wachsenden Einfluss von Privatkapital einschränken, weil die demokratischen Rechte aller davon eingeschränkt werden und wir müssen eben halt unsere Rechte erweitern, damit das Privatkapital da nicht zu viel von unseren demokratischen Rechten wegnimmt.
Aber wenn die Schuldenbremse jetzt nur in Hamburg abgeschafft wird, dann gibt es sie doch immer noch auf europäischer Ebene auch. Müssen wir da...
Ja, sie soll ja nicht nur in Hamburg weg, aber warum sollen wir auf die anderen warten? Wir müssen hier anfangen, da wo wir sind. Und gerade aus der BRD und mit der ganzen EU-Troika-Politik wird sozusagen die Politik der schwarzen Null in die ganze Welt exportiert. Und ich meine, dass wenn wir das hier brechen, also wenn es uns hier gelingt, das zu brechen, quasi in der Höhle des Löwen, des Auges, des Tigers und so weiter, dass wir dann für eine enorme progressive Dynamik in der ganzen Welt sorgen können. Und das ist einfach ein wahnsinniger Ermutigungsfaktor, also weil nicht zuletzt diese Scheißpolitik in Griechenland sozusagen, also nach dem positiven Aufbruch sehr einschüchternd waren. Wenn es uns gelingt hier, dann sind wir ermutigend für alle.
Genau, wir müssen die Chance nutzen, hier anzufangen und dann geht es weiter, natürlich.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich sehe gerade, dass du auch bei Verdi bist und da frage ich mich, ob die Gewerkschaften dafür nicht auch eine Rolle spielen oder ob das eine Forderung ist, die da auch diskutiert wird.
Ja, gute Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen sind natürlich gewerkschaftliches Bestreben und wir sind natürlich überparteilich organisiert und sind ein Teil der außerparlamentarischen Opposition und das ist für uns auch sehr wichtig, dass es eine organisierte außerparlamentarische Opposition gibt. Sie ist ein wesentlicher Gestaltungsteil der Demokratie und insofern müssen wir uns gemeinsam organisieren, um unsere Rechte eben halt auch vertreten zu können. Und dafür ist Gewerkschaft eben halt auch sehr wichtig. Deswegen bin ich in Verdi als Mitglied und auch aktiv, damit eben halt gute Arbeitsbedingungen geschaffen werden und auch gute Lebensbedingungen, weil Beruf und Familie gehören einfach zusammen. Und man muss eben halt auch mit Arbeit und Freizeit eben halt auch ein Leben führen, was auch lebenswert ist. Dafür braucht man die richtigen Bedingungen und das muss solidarisch erkämpft werden, nicht auf Kosten irgendwelcher anderen, sondern dass alle davon profitieren.
Ja, das klingt auch wieder sehr sinnvoll. Ja. Aber gerade bin ich so, dass ich denke, am meisten besorgt mich so die Gefahr von rechts und jetzt gerade in der Krise und so, dass man da jetzt unbedingt was tun sollte und ja.
Ja, aber auch da gibt es einen sehr engen Zusammenhang. Also ich meine, die Rechten, die wollen genau diese Politik von Teile und Herrsche und von oben und unten aufrechterhalten und nutzen genau solche prekären, also solche Krisen, um sozusagen diese Politik und ihr Welt- und Menschenbild sozusagen durchzusetzen mit Feindbildern und Sündenböcken und so weiter. Fies verpackt durch jede Menge Sozialpropaganda. Und ich meine, dass wenn wir sozusagen, also wir können den Rechten das Wasser abgraben, wenn wir für sozialökonomische Grundlagen, also wenn wir die schaffen, wenn wir gegen rechts kämpfen durch eine Erweiterung des Sozialen und sozusagen die Konkurrenz- und Wettbewerbslogik abbauen, weil dann haben die nichts mehr, wo sie verfangen können.
Wir brauchen Konsens zur Bewältigung von Krisen und wenn wir den nicht haben, dann können autoritäre und rassistische Populisten das ausnutzen. Es gilt also immer, gemeinsame gesellschaftliche Lösungen zu finden, um ihnen gar nicht erst den Raum zu geben, sich da breit zu machen in unserer Gesellschaft.
Aber wenn jetzt die Schuldenbremse so gegen das Interesse der Mehrheit sozusagen dagegen steht, warum gibt es die denn überhaupt? Also
tja, gute Frage. Also ich halte die für hochideologisch. Also ist sozusagen ein Mittel, was einer kleinen Minderheit sozusagen nützt, aber nicht und in letzter Konsequenz dann auch nicht, aber den 99% nicht. Und gerade hier in Hamburg ist sie ja auch noch zusätzlich in die Landesverfassung geschaffen worden. Da wollen wir sie auch wieder raus haben. Was aber auch begründet wurde mit einem, das hat nochmal einen höheren erzieherischen Faktor, weil in der Verfassung, also es wird deutlich, ist ein hoher erzieherischer Faktor, der dahinter steckt, hochideologisch, nämlich wir sollen uns alle klein machen, wir sollen wir sollen nicht über unsere Verhältnisse, die sogenannten, leben, wir sollen, keine Ahnung, wir sagen dazu auch gerne, dass es eine Emanzipationsbremse ist, weil es sozusagen das, was uns allen eigentlich zusteht an Allgemeinwohl und sozialer Infrastruktur, wir sollen ja glauben, dass das so nicht ist. Und ich meine, dass wenn wir es schaffen, dagegen zu kämpfen und sie zu überwinden, können wir andocken an sozusagen das, was mit 45 an Befreiung sozusagen noch nicht vollendet wurde, was aber dann in 68 aufgegriffen wurde, mit einem massiven Schub für Frieden, soziale Gerechtigkeit und Emanzipation. Das ist genau die Linie, in der wir uns sozusagen mit diesen Auseinandersetzungen bewegen und wir haben, eine Welt zu gewinnen.
Ja, die Schuldenbremse zwingt einen kleinen Teil, einen großen Teil der Gesellschaft, die Zeche zu zahlen, während sich andere sozusagen weiter bereichern. Und insofern ist es auch ganz wichtig, dass wir diese Daseinsvorsorge auch erhalten, weil das sind wirklich die staatlichen Aufgaben, um kommunale Infrastruktur zu schaffen, für Mensch und Natur lebenswert zu leben und zu existieren. Und das eben halt aufs Spiel zu setzen für die Bereicherung weniger, ist einfach ein Skandal.
Ja, da habe ich keine weiteren Fragen mehr. Ich
kannst du bald unterschreiben.
Wie kann ich denn mitmachen?
Hier kannst du unterschreiben.
Gibt es noch?
Demnächst dann wieder, wenn wir in der zweiten Phase sind. Aber du kannst gerne deinen Kontakt da lassen, dann kannst du mitsammeln und oder mitstreiten für sozusagen die Überwindung der Schuldenbremse. Und genau, ich habe auch gesehen, wir haben noch ein paar mehr Leute angelockt. Aber vielleicht, Andreas, du wolltest ja noch was singen. Ich habe wieder nicht geübt, aber ich würde dir das Mikro noch mal halten. Und vielleicht gibt es dann danach auch noch ein paar Punkte, die ihr habt und ein paar
Und danach können
Fragen.
Wir natürlich weiter diskutieren.
Genau.
Ne?
Geist in der Flasche und du bist auch kein Loch in der Natur, denn nach jedem Schritt, den du gehst und nach jedem Wort, das du sagst und nach jedem Bissen, den du isst, ist die Welt anders, als sie vorher war. Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht hier? Wie, wenn ohne Liebe? Wer, wenn nicht wir? Oh, 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 oh. Du sagst, du willst die Welt nicht retten, das ist dir alles eine Nummer zu groß. Und die Weltenretter waren schon so oft da, nur die meisten verschlimmbessern bloß. Und doch fragt mich jeder neue Tag, auf welcher Seite ich steh. Und ich schaff's auch nicht, einfach zuzusehen, wie alles den Berg runtergeht. Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht hier? Wie, wenn ohne Liebe? Andere für dich. Und der Wald, in dem du vor Jahren noch gespielt hast, hat plötzlich ein steinernes Gesicht. Und die Wiese, auf der du gerade noch liegst, ist morgen eine Autobahn. Und wenn du jemals wieder zurückkommst, fängt alles von vorne an. Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht hier? Wenn ohne Liebe wär, wenn nicht wir. Oh, 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 oh,
oh. Ja, los geht's.
Mir wurde gesagt, wenn man kein Mikro nimmt, dann hört der Livestream das nicht. Von daher, wir haben ja jetzt noch Gelegenheit, miteinander insgesamt zu diskutieren. Hier ist ein Saalmikro. Kurze Fragen kann ich bestimmt auch wiederholen, aber wenn es eigene Thesen, Redebeiträge sind und so, könnte mir das ein bisschen schwerfallen. Deswegen will ich euch ermutigen, hier zum Saalmikro zu kommen und von dort aus in die Diskussion zu kommen, mit uns allen einfach im Raum. Und wenn sich das Gespräch jetzt entwickelt, würde ich auch vorschlagen, dass wir nicht so ein Frage-Antwort-Spiel mit den beiden machen. Die setzen sich einfach wieder hin und alle können sich irgendwie melden. Und ich versuche ein bisschen den Überblick zu behalten, wenn ihr einverstanden seid. Außer es gibt keinen Diskussionsbedarf, aber...
Mir fällt noch mal ein, dass also mir eigentlich auch wichtig ist, dass die Daseinsvorsorge, dass man auch weiß, worum das da eigentlich geht. Also, dass dafür eben halt Mittel, auch Kredite gebraucht werden, um Investitionen zu machen für die gesellschaftliche Zukunft. Das bedeutet eigentlich auch, kommunal zu gucken, wo werden Straßen gebaut, wo werden Spielplätze gebaut, wie werden Grünflächen gestaltet, Fuß- und Radwege, wie wird das instand gehalten, wie gestaltet man einen bedarfsgerechten Ausbau des öffentlichen Personalnahverkehrs, wie finanzieren wir Bildung, Kultur und Freizeitangebote, wie funktioniert die Versorgung von bezahlbaren Wohnungen, Strom, Wasser, Müllentsorgung, Telefon, Internet. Wie können wir gute Krankenversorgung sichern? Das gehört alles zur Daseinsvorsorge und das wird eben halt mit der Schuldenbremse aufs Spiel gesetzt. Deswegen sind wir eigentlich auch da so wütend drüber, dass es die gibt.
Ich sehe mich hier als Moderation. Weitere Diskussions. Ja, wenn du was Längeres sagen willst, gerne, weil sonst hören die Leute, die im Livestream sind, dich nicht. Genau.
Hallo? Okay, ich versuche mal mit Maske und mit dem Rücken zu allen anderen, aber egal. Jedenfalls. Ja, cool. So ist es auf jeden Fall angenehmer. Ja, also Ken, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich denke, dass so diese Kampagne so ziemlich den Punkt trifft, weil ja gerade schon nochmal der Konflikt krass zugespitzt ist. Man muss nur einmal in die USA gucken und feststellen, okay, es steht wirklich, also es ist die Entscheidung, ob wir, weiß ich nicht, in 100 Tagen oder wann auch immer das sein wird, ob wir dann Trump oder die USA halt Trump als Präsidenten hat oder ob es, okay, also Sanders wäre irgendwie besser gewesen, aber dann, ja, jedenfalls, ob wir Biden haben und also damit immerhin so ein Weg oder die Richtung sozusagen des Keynesianismus damit dann schon wieder auf dem Spiel, also eine reale Möglichkeit wird. Also dass es da jetzt schon die Entscheidung ist, okay, gehen wir in die Barbarei mit Trump, also krass zugeschützt, also in den letzten 4 Jahren irgendwie 40 Millionen neue Arbeitslose, nochmal auch zugespitzt durch Corona jetzt und so. Und also das zeigt ja, dass es so, ja, es gibt diese Entscheidung und die Kampagne ist da genau die, sozusagen die positive Auflösung. Und deswegen halte ich auf jeden Fall dass wir eine richtig gute Gelegenheit hier von Hamburg aus auch den Druck dafür zu machen, dass überall auf der Welt sich für die richtige Seite entschieden wird und dafür, dass wir dann alle insgesamt ja schon so in der Menschheitsgeschichte zu einer neuen Qualität der solidarischen und bewussten Gestaltung der Welt kommen. Also ich finde, weiß ich, haben wir vor 100 Jahren schon so mit der Revolution auch hier in Hamburg und so, stand das schon als Möglichkeit auf dem, also lag auf dem Tisch oder so. Aber ich finde jetzt nach so 45 und 68 ist es endlich mal an der Zeit, das konkret zu realisieren. Und ja, deswegen finde ich gut, dass es diese Kampagne gibt und wird auch nochmal alle dazu aufrufen, davon teil zu sein. Das macht Spaß.
Also wir müssen das hier auch nicht erzwingen, aber wenn es weitere Redebeiträge, Gedanken zu dem Gehörten gibt, könnt ihr gerne zum Saalmikro kommen. Wenn du nach vorne kommst, genau, dann hören die Leute im Livestream dich auch.
Ich habe noch mal eine Frage an euch oder würde gerne wissen, was eure Position ist, weil es jetzt viel so um Investitionen geht, um Investitionsstau und darum, was es natürlich alles für Lücken gibt, die irgendwie mit öffentlichen Geldern gefüllt werden müssten oder wo öffentliche Gelder neu umverteilt werden müssen. Und ich finde es auch total sinnvoll, auf lokaler Ebene bei dieser Schuldenbremse anzusetzen, weil die eben für so viel steht. Aber ich habe das Gefühl, es ging noch nicht so viel darum, was ja sicher auch dann als Frage kommt und was am Anfang in diesem Zwiegespräch so ein bisschen anklang, wo kommt denn dann das Geld her? Und ist es nicht so, dass wir irgendein Limit brauchen und dass wir ein Problem haben, weil uns ja auch irgendjemand dieses Geld geben muss und irgendwer dem Staat Kredite zur Verfügung stellen muss, die dann wiederum auch ja, von Leuten vergeben werden, die Zinsen erhalten, im Moment nicht, aber im Normalfall oder zumindest einen Asset erhalten, womit sie wieder reinvestieren können, wo wieder eine bestimmte Gruppe von Leuten profitiert. Wie ist es denn, also redet ihr auch über die europäische Ebene, wo eben sowas wie Geldschöpfung und wo das Geld herkommen kann und die Zentralbank sitzt, ja, stattfindet? Oder ist dieser Teil irgendwie weniger auch Teil der Gespräche, die ihr führt? Weil ich würde denken, dass eins der ersten Argumente meistens ist, naja, wir müssen es ja auch irgendwo herkriegen. Und das ist eben eine Grenze. Und wenn wir nicht kreditwürdig sind, dann haben wir halt ein Problem.
Vielleicht möchte darauf jemand, der oder die im Raum ist und aktiv beim Volksentscheid antworten oder reagieren? Der VGL oder Andreas, der ja schon das Mikro also am Mund hat?
Die Europäische Zentralbank hat natürlich jetzt im Moment viel Geld zur Verfügung gestellt und natürlich auch den Banken vor allem Geld zur Verfügung gestellt. Die können Kredit vergeben. Wenn der Staat jetzt selber Kredite aufnehmen würde, dann würde er sehr günstige Konditionen kriegen und selbst wenn er von privaten im Moment Kapitalgesellschaften Geld kriegt, dann kriegt er sogar zum Teil sogar noch Geld dazu, wenn er Kredite aufnimmt, weil im Moment die Zinssituation so ist, also sehr günstig. Es wird aber als Argument benutzt, um andere Finanzprodukte zu schaffen. Also es, für Hamburg steht zum Beispiel im Koalitionsvertrag für die Finanzierung des öffentlichen Personalnahverkehrs die Möglichkeit, Green Bonds herzustellen. Das sind Finanzprodukte, wo Privatkapital, Großkapital einzahlen kann, um sich an den Investitionen für den öffentlichen Personalverkehr zu beteiligen und kriegen dann für diese Green Bonds Renditen garantiert vom Staat. Das ist aber wesentlich mehr Geld, als man sonst zahlen würde, der Staat sonst zahlen würde, wenn er selber einen Kredit aufnimmt. Und wir schaffen dadurch natürlich an von diesem Privatkapital Einfluss in den öffentlichen Personalnahverkehr. Und das würde auf die Dauer dazu führen, dass natürlich auch der Preis für die, die den nutzen, dann teurer wird, weil eben halt Privatkapital auch Gewinne machen möchte. Und insofern beißt sich da dann zum Beispiel auch für die Daseinsvorsorge die Katze in den Schwanz, dass wenn der Staat sozusagen Finanzprodukte aufbaut für Wirtschaft, dass es nicht allen zum Nutzen wird. Und insofern wäre es besser, eben halt staatliche Kredite aufzunehmen, als private Anleger in öffentliche Investitionen reinzunehmen.
Wenn ich dazu noch ergänzen darf, finde ich, das klang ja eben auch schon ein bisschen an, die Schuldenbremse bremst keine Schulden. Es geht darum, Ausgaben für gewisse Bereiche, nämlich die Wohlentwicklung wie Schulen, Bildung, Arbeitsbedingungen im öffentlichen und damit auch im privaten Sektor als Richtschnur, ein nachhaltiges Konzept für die Frage zur Lösung der Klimakrise zu entwickeln und umzusetzen und so weiter und so fort. Weil, dass sie keine Schuldenbremse hat, man gesehen bei der HSH Nordbank, da gab es beispielsweise auch schon sowas wie eine Schuldenbremse und jetzt arbeiten die Kommunen relativ viel mit Schattenhaushalten und unterschiedlichen Tricks. Es dient der Privatisierung, ne? Weil genau dann von der privaten Hand sozusagen in die öffentlichen Bereiche rein regiert werden kann, wenn dann das Krankenhaus von einem privaten Träger gebaut werden muss, weil man sich nicht verschulden darf, anstatt von einem öffentlichen. Und ich glaube, vor dem Hintergrund muss man sich auch nochmal für die Antwort auf diese Frage oder so vor Augen führen, dass der Reichtum in dieser Gesellschaft A, erstmal da ist. Also das klang ja auch eben schon ein bisschen an. Wir haben unwahrscheinlich viel Geld bei Banken liegen, das unproduktiv herumliegt und erwirtschaftet worden ist von uns. Also wir haben diesen Reichtum geschaffen, nicht die Leute, die diese Massen an Geld haben. Und das kann auch damit einhergehen, dass das stärker wieder in den produktiven Fluss kommt. Und ich glaube auch noch sozusagen der dritte Punkt ist, dass grundsätzlich auf der ökonomischen Ebene man ja nicht von einem sozusagen Privathaushalt ausgeht, sondern wir haben es mit einem Staat zu tun. Alles Geld, was ausgegeben wird, kommt auch wieder rein und zwar doppelt und dreifach. Das ist einfach so und der letzte Punkt dann vielleicht noch, also dass wir Kredite haben und dass es Zinsen gibt und dass man Schulden hat, die man zurückzahlen muss und so, auch das ist menschengemacht. Letztendlich ist das so, dass wir uns auch einen anderen Weg dafür überlegen können, Stichwort Schuldenschnitt oder so etwas, was letztendlich auch ein ganz zentrales Moment aus meiner Perspektive in der internationalen Solidaritätsfrage wäre, um diese Geißelungen, die aus Deutschland exportiert mit unseren Mitmenschen in Griechenland, in Portugal, in Spanien und sonst wo auf der Welt veranstaltet wird, sehr klar beendet werden kann. Noch haben wir Zeit und Gelegenheit, weitere Gedanken auszutauschen oder auch noch mal auf die Frage einzugehen, die du noch gestellt hattest. Wie erleben wir das an Infotischen? Dann kann ich sagen, ja, das erlebt man an Infotischen. Aber das ist nicht der zentrale Punkt. Also der zentrale Punkt ist einfach wirklich die Anspruchsweitung, sich mal vor Augen zu führen, was in dieser Gesellschaft möglich, notwendig und richtig wäre. Und ich glaube, dass das auch die Ebene ist, auf der wir diesen Konflikt um die Schuldenbremsenstreichung führen müssen und damit auch sozusagen stärker die Richtung, von der aus wir uns eine Perspektive erarbeiten, dass das eben auch gelingen kann und wir diese Solidarität entfalten können. Das sind meines Erachtens nach dann Aspekte, mit denen man sich gar nicht so stark beschäftigen muss in Gesprächen und das auch relativ schnell passiert, dass man dann eher sozusagen überlegt, okay, was heißt denn das jetzt, wenn plötzlich der Wohnraum für alle da ist, den wir uns leisten können, der ist unabhängig von, weiß ich nicht, wie viel Geld ich im Monat verdiene, welche Hautfarbe ich habe oder sonst was. Und das ist einfach diese neue Qualität, um die es zu streiten gilt und das ist eigentlich auch das, was dann in so Gesprächen in der Regel dominiert. Sina, magst du dann auch da...
Ja, ich wollte da nur noch ergänzen, also das, was wir eben ja auch schon thematisiert hatten, ist, dass, also ich meine, dass wir eine starke gesellschaftliche Polarisierung haben und dieser Streit darum, um was für einen Anspruch sozusagen wir an die Gesellschaft haben dürfen und können und so, also was unsere Gemeinschaft oder gemeinsamen Ansprüche sein sollten, ist immens wichtig. Also weil gerade zu einer gesellschaftlichen Polarisierung gehört auch, dass die Rechten ja sozusagen auch Köpfe abfangen können sozusagen. Also weil wir in Konkurrenzverhältnissen leben und in einer Wettbewerbsorientierung und so. Ich habe das vorhin ausgeführt, wie sehr das Nährboden ist sozusagen für genau solch ein rechtes Menschen- und Weltbild. Und ich meine, dass wir da sozusagen mehr rausgehen müssen, mehr sozusagen genau dafür sorgen müssen, durch die Gespräche auf der Straße, am Infotisch, in Veranstaltungen und sonst wo, um genau darüber zu streiten. Und ich erlebe es aber auch an den Gesprächen, an den Infotischen und sonst wie, dass sozusagen, weil alle sind in irgendwelchen Konflikten, also sei es in Arbeitslosigkeit, sei es sozusagen ein fehlender Zugang zu Bildung oder in einer scheiß Schule oder also gerade Gesundheitssystem, großes Thema. Weil wenn man da einmal ist, merkt man, dass es halt um den Profit geht und nicht um einen und selbst oder beziehungsweise, dass man da gesund wird. Und da können alle irgendwie was von erzählen und ich glaube, dass wir da noch sehr viel offensiver sein müssen, zu sagen, ja, das geht uns alle an und das steht uns zu, dass wir irgendwie eine gute Lebens- und Arbeitsbedingungen haben und dafür lohnt sich zu streiten und ich merke, dass da aber schon auch die Ansprüche sozusagen deutlich höher werden in der Krise auch.
Okay, wenn es keine weiteren Diskussionsbeiträge gibt eurerseits, bleibt mir vielleicht nochmal zu sagen, wie man mittun kann und ein paar Hinweise auf künftige Veranstaltungen zu geben. Ich habe das eben schon zwischendurch kurz gesagt, dass wir am 12.09., das ist ein Samstagabend um 18 Uhr, in den Bücherhallen am Hühnerposten einen Ratschlag veranstalten wollen zu öffentlichen Kultureinrichtungen, wo wir uns um die Bedeutung eben jener austauschen wollen und gemeinsam eben auch überlegen wollen, wie wir diese Anspruchsweitung, die wir gerade auch angesprochen haben, für Kultureinrichtungen gemeinsam entwickeln, anstatt gegeneinander und damit auch besprechen, welche Bedeutung die Schuldenbremse dafür hat. Das Ganze ist als Ratschlag konzipiert, das heißt, ihr seid herzlich eingeladen zu diskutieren mit Vertreterinnen und Vertretern aus verschiedensten Kultureinrichtungen, wie beispielsweise aus dem Museum der Arbeit, eben den Bücherhallen, der Kunsthalle oder auch von Stadtkultur e.V., was so etwas wie der Dachverband in Hamburg für Kultur- und Stadtteilzentren ist. Dann möchte ich euch, das hatte ich glaube ich auch kurz schon angesprochen, auf unser Kino gegen Austerität hinweisen und herzlich einladen. Jeden zweiten Mittwoch schauen wir auf dem Campus der Uni Hamburg in der Nähe des Audimaxes im Sommer unter freiem Himmel gemeinsam einen Film. Um 21 Uhr, weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt hatte, geht's immer los. Der nächste Film ist am 2.9. Da gucken wir Herrenpartie, einen Film von 1964, der im Westen, im Nachkriegsdeutschland nicht gezeigt wurde in den Kinos, eben weil der Film die Verbrechen des NS-Faschismus aufarbeitet und auch das Menschenbild, was dahinter liegt, offenbart. Und vor allen Dingen, weil er perspektivgebend ist für Völkerverständigung und für Friedensaktivitäten. Darüber hinaus möchte ich euch einladen, euch in unsere Kontaktliste einzutragen, die auch hier liegt, beziehungsweise an unserem Infostand, der auch auf diesem, ja, wie sagt man, auf dieser Passage, wo die anderen Infostände sind, steht, um Informationen zu bekommen, wie man weiterhin mitmachen kann, wie der Stand um den Volksentscheid ist, Einladung zu unserem Kino gegen Austerität, immer mit Ankündigern für die Filme oder auch eben einen allgemeinen Newsletter. Ich möchte euch ermutigen, auch mit eurer Organisation, Institution, wie auch immer, offiziell Unterstützerinnen oder Unterstützer des Volksentscheides zu werden. Sprecht uns dazu gerne an, schreibt eine E-Mail und wir diskutieren das auch jederzeit mit eurer Gruppe. Und vielleicht das Wichtigste zum Schluss, diskutiert mit Kolleginnen und Kollegen im Bekanntenkreis, im Familien- und Freundeskreis um genau das, was wir eben miteinander aufgerufen haben, nämlich die Möglichkeit, durch die Streichung der Schuldenbremse und die Ausfinanzierung des Allgemeinwohls eine neue Qualität des Zusammenlebens gemeinsam umzusetzen. Ja. Gibt es noch Ergänzungen von den Mitstreiterinnen? Habe ich was vergessen?
Verrat doch noch einmal in die Kamera hinein und dem Publikum, wo man alles finden kann. Also auch die Ankündigungen zu weiteren Veranstaltungen muss es noch viele geben.
Sehr gerne auf schuldenbremse-streichen.de findet man alles Weitere, auch Aufzeichnungen von anderen Veranstaltungen, die wir schon gemacht haben mit Verdi oder Peter Bofinger als Wirtschaftsweise in ehemaliger Wirtschaftsweise in letzter Zeit. Genau, und vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, das habe ich nicht gesagt, oder? Das Aktiventreffen? Das ist ganz wichtig. Ihr könnt gerne dazukommen an jedem zweiten Mittwochabend, wenn wir nicht das Kino machen. Um 19 Uhr treffen wir uns auf dem Campus der Uni Hamburg im Durchgang Fröbelstraße beim Vivi-Bunker. Das steht auch auf unserer Internetseite im sogenannten Syntagma. Das heißt Verfassung und ist benannt nach dem Platz vom Parlament in Athen, wo die Anti-Austerity-Proteste in Griechenland stattgefunden haben. Und da beraten wir weitere Aktivitäten rund um den Volksentscheid. Jeden zweiten Mittwoch, 19 Uhr, immer dann, wenn nicht das Kino stattfindet. Okay.